was will ich überhaupt? Also ganz klassisch Produkt, Zielgruppe und brauche ich das stille Kämmerlein irgendwie oder brauche ich den Austausch? Wer soll um mich herum sein? Bin ich irgendwie Kultur- und Kreativwirtschaft?
Ich finde es immer so schwierig, weil die meisten Leute wollen halt Erreichbarkeit oder kurze Wege, aber es darf dann keine Lärmbelästigung damit da sein, ne?
Wir verkaufen eigentlich keine Gutachten, sondern wir verkaufen unsere Lebenszeit.
Schöne Zeit, WDR 4. Das habe ich vorhin schon so besten gegeben, deswegen mache ich das jetzt wieder. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachverstand mit Herz. Mein Name ist Anne Brackhoff.
Mein Name ist Patrick Bayer. Es sind immer noch 33 Grad und Anne scheint es mittlerweile in den Kopf zu steigen. Das ist okay. Du kannst wunderschön singen, habe ich dir schon mal gesagt.
Das stimmt überhaupt gar nicht, deswegen bin ich Sachverständige geworden.
Man muss dir nur so ein hochprofessionelles Mikro vor die Nase halten und du fängst an zu säuseln hier.
Wir haben gerade schon gesagt,
auf
das nächste
dem
Mal.
Dünnen Eis der Liebe.
Ja, genau. Wir bringen beim nächsten Mal die Ukulele mit, also du und ich singe. Mhm. Und dann spielen wir noch so einen Song ein. Dann haben wir Sneaker, Hoodie und ein Album.
Und Günther und Anneliese.
Wolfgang und Anneliese.
Ach ja, Wolfgang heißt
meine
er.
Güte.
Ich vergesse mal, wie ich heiße.
Nein, also wir sitzen tatsächlich, man glaubt es kaum, nicht alleine hier am Tisch, sondern der liebe Christoph ist mit bei uns. Und zwar, ja, eigentlich kannst du dich auch direkt mal selber vorstellen.
Ja, vielen Dank, dass ihr in unserem Studio hier aufnehmt. Jetzt schon seit mehreren Stunden, also ich bewundere euch ja bei dieser Hitze, dass ihr das hier aushaltet. Aber vielleicht liegt es auch am schönen Ambiente.
Fakt. wir kommen nicht wieder, wir gehen einfach gar nicht mehr.
An diesen bunten Lichtern.
Ja, ja, Patrick, wir haben es jetzt begriffen.
Ja. Ja, ich bin eigentlich Quereinsteiger. Also ich bin von Hause aus, auf dem Papier sage ich immer, bin ich Architekt. Mhm. Habe auch jahrelang als Architekt gearbeitet, alles Mögliche gemacht, von der kleinen Gaube beim Einfamilienhaus bis zur Fertigstellung des BER-Flughafens.
Wahnsinn.
Das wäre sicherlich auch noch mal eine Podcast-Folge für sich. Und aber wie das immer so ist, so nach ganz vielen Jahren, ich glaube, ich habe 13, 14 Jahre habe ich als Architekt gearbeitet. Und man hat dann, ist irgendwie eine Elternzeit, denkt man sich, ja, muss da irgendwie noch mehr kommen im Leben. Und dann habe ich dann irgendwann meine beste Mitarbeiterin geschnappt, die Andrea van der Bell. Und wir haben Glockenweiß gegründet als Projektentwickler.
Mhm.
Und waren ursprünglich auf den Wohnungsbau spezialisiert, weil wir das auch als Architekten gemacht haben. Haben dann aber irgendwann gemerkt, nee, wir müssen uns noch ein bisschen weiterentwickeln. Jetzt auch durch die ganzen Krisen und Corona und wie auch immer. Und wir haben dann auch gesagt, wir machen jetzt mal Bürogebäude, wir machen Quartiere, wir haben Ferienhausgrundstück. Das Einzige, was wir noch nicht gemacht haben, ist Logistik. Und unter anderem haben wir halt auch diese schöne alte Post hier in Tegel, wo wir jetzt gerade sitzen, gekauft 2018. Und sind dann leider 2020 voll in den ersten Lockdown gekommen. Das war sehr, sehr anstrengend. Wir haben keine einzige Bürofläche vermietet. Und hatten irgendwann dann so nach 2 Jahren wieder so zaghafte Anfragen für einzelne Arbeitsplätze, für Büros mit 20 Quadratmetern oder für 40 Quadratmeter. Und es war halt überhaupt nicht das Produkt, was wir hatten. Und dann haben wir dann irgendwann gesagt, nee, wir müssen auf dieses Produkt eingehen, nutzerorientiert. Und haben dann einfach so, ja, Knall auf Fall über Nacht unsere eigene Coworking-Marke gegründet. Inzwischen sagen wir nicht nur Coworking-Space, sondern Creator-House, weil wir deutlich mehr haben.
Mhm.
Und die Marke Beides ist so ein kleines Wortspiel, steht einmal für Beyond Desk, aber auch Beides im Sinne von Wohnen und Arbeiten an einem Standort. Also die Arbeitsplätze sind dort, wo die Menschen wohnen.
Mhm.
Und das mögen wir ja alle, so statt der kurzen Wege, am liebsten fußläufig, alles innerhalb von 5 Minuten, irgendwie Sport, Einkaufen, Erholung, aber halt auch der Arbeitsplatz. Und wir alle haben es ja auch gemerkt, so in Corona-Zeiten, so das Pendeln, ins Büro vielleicht so eine Dreiviertelstunde, Stunde, also das vermissen wir nicht wirklich. Und ich habe auch sehr viel im Homeoffice verbracht und habe dann auch gemerkt, ja, das ist irgendwie auch nicht der weiße letzte Schluss. Und da in diese Lücke springen wir als sogenannter dritter Ort. Früher hat man so ein bisschen bei Coworking ja mal an Cafés gedacht, das ist aber auch irgendwann auf Dauer nicht so toll, wenn man in so einem lärmigen Café arbeiten möchte. Einfach einen professionellen Arbeitsplatz zu haben, als dritten Ort zwischen dem Homeoffice und ich fahre dann doch vielleicht mal ins Headquarter, ganz klassisch, wie ich das früher gemacht habe. Und idealerweise halt in der Nähe von meinem Wohnort, dass ich auch mal schnell vom Büro irgendwie nach Hause gehen kann.
Mhm.
Und so haben wir dann beides gegründet und irgendwann sind wir größer geworden, größer aus anfänglich 6 Arbeitsplätzen, die wir einfach mal so in ein Büro reingestellt haben, sind wir jetzt auf über 1000 Quadratmeter mit Konferenzräumen, mit Workshopräumen. Wir haben einen Eventspace, wir haben ein Yoga-Studio.
Ein Podcast-Studio.
Und zum Schluss haben wir dann auch ein Podcast-Studio gebaut, weil wir auch Anfragen hatten von Podcastern. Und wir sind besonders stolz, wir haben auch einen Podcaster, der sogar seinen Unternehmenssitz von Prenzlauer Berg hier nach Tegel verlegt hat, weil er das so toll fand.
Es ist auch wirklich hervorragend. Ich glaube, wir haben es noch nicht oft genug betont.
Ja, und das heißt, also erstmal dieses Konzept, als ich hier heute Morgen reingekommen bin, ich bin ja immer sehr demütig in solchen Situationen, weil ich komme irgendwo hin, du guckst, die Farben sind stimmig, das Konzept ist stimmig, der Boden ist hübsch, das Interieur ist total irgendwie stimmig. Und dann komme ich zu mir nach Hause und da sehe ich, das ist noch aus meiner Ausbildungszeit. Das hier, das haben wir irgendwann mal aus der Not gekauft, weil wir dringend ein Regal brauchten.
Das hat das Kind umgeschmissen.
Genau, das hat das Kind umgeschmissen. Und so, also ich würde gerne diese Gabe haben, Dinge schön zu machen. Ja, ich kann Gutachten schreiben.
Kannst auch schön machen. Genau.
Und wir haben das ja gerade relativ spontan hier vereinbart, unser Podcast-Date, weil es darum geht, eine der existenziellsten Fragen ganz am Anfang einer Sachverständigenkarriere ist ja die Frage, was mache ich als erstes? Brauche ich als erstes einen Computer? Brauche ich ein Büro? Und das Thema wollen wir heute mal diskutieren.
Und ich glaube, da sind wir mit unserem Job in einer maximal komfortablen Situation, weil wir wirklich darüber diskutieren müssen, brauchen wir ein Büro oder brauchen wir keins. Also wir müssen uns keine Gedanken machen, eine Halle anzumieten, wo wir eine große CNC-Maschine oder so reinstellen müssen. Wir brauchen eigentlich nur uns, unseren Kopf und einen Laptop. Und ich glaube, die Meinungen dazu sind total gespalten. Aber du bist ja Profi, Christopher, also erzähl ruhig mal gern, was so deine Erfahrungen sind.
Also ich selber merke es ja, dass wir haben zwar ein Büro in Kreuzberg, aber da bin ich vielleicht so maximal 2-mal im Monat. Aber ab und zu ein bisschen Ablage machen von Sachen, die man nicht schreddern kann. Die müssen dann einfach mal in den Leitsordner abgeheftet werden. Und sonst kann ich halt von überall aus arbeiten. Also wir haben 2 Projekte in Potsdam, da bin ich dann oft auf der Baustelle. Oder ich bin halt hier, kümmere mich um Sachen, kann hier arbeiten. Oder bin halt auch im Homeoffice, das weiß ich zu schätzen. Und aber so ins klassische Büro, da muss ich eigentlich nicht mehr hinfahren. Und was wir halt merken, unsere ganzen Nutzer und Nutzerinnen, die wissen es halt zu schätzen, dass sie die komplette Infrastruktur ja wirklich von Anfang an sofort verfügbar haben. Also sie müssen keine Investitionen machen, du brauchst keinen Schreibtisch kaufen, keine Küche einrichten und vor allem du musst auch keinen 5-jährigen Mietvertrag abschließen. Also davor schrecken ja auch viele zurück. Weil sie sagen, wer weiß, was irgendwie in 2, 3 Jahren oder in 4 Jahren ist, vielleicht mache ich was ganz anderes oder mein Business hat nicht funktioniert. Und da ist es natürlich sehr, sehr praktisch, dass man bei uns sehr kurze Kündigungsfristen hat. Also so ein klassischer Flexdesk, das ist das Produkt, was eigentlich am besten läuft bei uns. 119 Euro netto und da ist alles inklusive. Also einfach irgendwo hinsetzen mit dem Laptop, Internet ist drin, Getränkeflat ist drin, Kaffeeflat ist drin, Wasser und ich kann monatlich kündigen. Und wenn ich merke, okay, ich bin jetzt vielleicht 2 Monate mal im Urlaub im Sommer im Urlaub, ja, dann kündige ich und dann steige ich im Herbst vielleicht wieder ein. Und neben halt Drucker, Scanner, falls man sowas überhaupt noch braucht, so in digitalen Zeiten, aber das ist halt auch alles bei uns verfügbar.
Es ist ja so, Anne, du bist ja auch jetzt in eine Mädels-WG quasi gezogen mit deinem Büro.
Ich bin maximal glücklich, ja.
Genau, wir haben ja neulich drüber gesprochen. Natürlich aus Kostengründen versucht man erstmal von zu Hause zu arbeiten. Ich persönlich habe das auch mal gemacht, habe für mich aber die Situation, dass es mich schon zu sehr ablenkt, dass ich dann, weiß ich nicht, während ich telefoniere, dann mal irgendwie die Spülmaschine anräume oder Saugen ist vielleicht ein bisschen schwieriger, aber in irgendwelchen langweiligen Webinaren oder sowas. Und was mir aber dann auch ehrlich immer fehlt, ist der soziale Austausch. Und das war auch das, was du gesagt hast. Ne? Es ist halt zu Hause schon manchmal verdammt einsam. Ist das auch ein Grund, warum Leute Coworking Spaces nutzen?
Ja, also unbedingt. Also vor allem sich auszutauschen und vielleicht mal auch aus der Bubble rauszukommen.
Mhm.
Oder vielleicht auch Gleichgesinnte kennenzulernen. Also wir hatten jetzt hier zwei aus dem Bereich HR. Die hatten auch Lust, einfach einen Podcast zu machen und hatten aber noch keine Erfahrung, wussten gar nicht, was muss ich denn jetzt tun, saßen denn hier. Und dann meinte ich so, ich connecte euch einfach. Wir haben ja bei uns in der Community ganz viele Podcaster und hier, da ist die Nummer, ruft ihn an, trefft euch. Und die haben jetzt, glaube ich, schon 4, 5 Folgen produziert, machen das inzwischen auch alleine.
Cool.
Und irgendwann will man vielleicht auch ein anständiges Cover haben für Spotify und Co. Und da bietet es sich natürlich auch an, wenn man eine eigene Agentur hat. Also wir haben hier Strand als Agentur, einer unserer ersten Nutzer, die mit uns hier das komplette Design entwickelt haben. Also wirklich löffelfertig bis zum ganzen Geschirr, Küche, die Oberflächen, die Farben, die Logos, alles haben wir mit denen entwickelt. Und das ist natürlich praktisch, dass man einfach irgendwie einen Raum weitergeht und sagt, oh, ich brauche mal hier irgendwie Visitenkarten oder ich brauche mal irgendwie Briefpapier, kannst du mir mal helfen? Oder eine Webseite, was muss ich da beachten? Kann ich das selber machen oder kannst du mir helfen? Das ist ganz oft, dass einige Unternehmerinnen kommen und sagen, ich will meine Brand nochmal so ein bisschen aufpimpen, kannst du mir mal helfen, können wir mal einen Workshop machen? Und dann wird sich einfach hier eingemietet in eine Konferenz- oder Workshop-Räume und dann in einem Nachmittag wird dann eine Brand neu aufgebaut. Beim Thema Homeoffice ist es halt auch ganz oft das Thema der, ich sag mal, Professionalität. Wenn man zum Beispiel Kundenverkehr hat, also willst du Kunden bei dir im Wohnzimmer empfangen?
Auf gar keinen Fall.
Wenn man irgendwie noch Kinder hat, dass sie erstmal irgendwie über Sachen stolpern oder vielleicht sogar ins Bad zu Hause gehen, ich glaube, das möchte man nicht. Und die Alternative ist halt denn, man muss dann Termine außerhalb machen. Aber dann ist es halt auch mal so, man wird dann halt nicht wirklich gefunden. Also die Kunden wissen ja dann, okay, das ist halt ein Fremdbüro. Und einige wollen halt auch gar nicht, dass zum Beispiel dann die Privatadresse im Impressum steht bei deinem Business. Man will gar nicht, dass die Kunden wissen, wo man wohnt, sondern man will das komplett trennen. Und da haben wir dann auch verschiedene Produkte. Also wir haben auch gemerkt, dass viele ganz bewusst ihre Geschäftsadresse hier haben wollen. Da muss man so ein bisschen aufpassen. Also ich frage dann auch immer, also reine Briefkastenfirmen, die gibt es bei uns nicht. Das wird hoch und runter diskutiert, auch bei LinkedIn.
Mhm.
Auch andere Coworking Spaces müssen es für sich entscheiden, ob sie sowas akzeptieren. Ist halt auch eine Grauzone, beziehungsweise du darfst es halt einfach auch nicht vom Finanzamt her.
Mhm.
Und ich sage ganz klar, nee, also es gibt, also ich prüfe das jetzt nicht, ob du jeden Tag hier bist, aber es gibt dann schon so eine Art, sag ich mal, Erwartungshaltung auch von uns, da zu sein oder zumindest auch mal mindestens Hallo zu sagen und nicht einfach nur autistisch da zu sitzen, sondern davon lebt ja auch die Community.
Klar.
Und inzwischen gibt es halt auch so Mittagspausenverabredungen über unsere Plattform. Und das ist ja auch das Schöne, einfach mal zu gucken, was machen komplett andere Branchen, um mal so den Kopf frei zu kriegen.
Also ich kenne das, wir haben ja unser Hamburger Büro auch in einem Coworking Space. Und das ist halt genau der Punkt, den du ansprichst. Du hast halt verschiedene Businesses, ja, am Ort. Du connectest dich manchmal mit Leuten in der Teeküche und denkst, und dann kommen Ideen und dann werden manchmal wirklich gute Ideen geboren. Und es ist auch so, dass wir zum Beispiel das bei uns in Hamburg als unselbstständige Zweigstelle haben, damit wir genau diese Thematik nicht haben, finanzamtsmäßig auch. Und es ist ja tatsächlich auch etwas, was mir eine Flexibilität gibt, so wie du es gerade gesagt hast. Wenn ich mir das angucke heutzutage, ich finde auch, viele Vermieter haben nicht so wirklich dazu gelernt. Die meisten Büro-Mietverträge, schließt du über 5 Jahre. So. Und das ist also, zumindest bei uns so in der Hamburger Ecke, ist es definitiv so. Und das ist für mich so ein Punkt, wo ich sage, na ja, aber gerade wer in einer Existenzgründungsphase ist, der kann nicht 5 Jahre planen. Der weiß ja manchmal noch nicht mal, was er morgens essen soll. Ne?
Mhm.
Und das ist wirklich eine Alternative. Und dann kommen wir ja immer auf dieses Thema, das ist ja so eine Masterfrage, rechnet sich das? Ja, und ich denke mir, wenn dann eine gute Idee dabei ist, und du hast auch gerade geschrieben, ihr habt auch eine Plattform, wo ihr euch connecten und austauschen könnt, wo ihr auch Events habt, also bei uns gibt es auch einmal in der Woche irgendwie so ein Themenessen oder sonst irgendwie was in Hamburg, das ist schon mal viel wert, aber das ist ja jetzt auch nicht der riesengroße Invest. Also je nachdem, wie umfangreich das ist, liegen diese Flexdesks, ja, ich habe heute nochmal so ein bisschen nachgeguckt, zwischen 100 und 200, 300 Euro im Monat. So. Und das finde ich, also als sofort, also voll abziehbare Raumkosten doch eine vollkommen gute Kalkulationsgrundlage, ne?
Ja, also vor allem, wenn man mal umrechnet, also auch irgendwie Kaffeekonsum und Getränke und irgendwie einen Drucker anschaffen, wenn der irgendwie 1.000-2.000 Euro kostet, wenn man das mal dann umlegt auf einen Monat, und das ist halt bei uns alles inklusive. Mhm. Und wir fördern ja auch den Startup-Gedanken. Wir haben einen speziellen Startup-Tarif für Unternehmen oder, sag ich mal, Selbstständige, die nicht älter als ein Jahr sind, für 79 Euro netto im Monat. Um denen halt auch Hilfestellung zu geben und zu sagen, hier komm, probiert das gerne mal aus, vielleicht irgendwie ein Jahr, und wenn ihr nach einem Jahr irgendwie gemerkt habt, nee, das funktioniert nicht wirklich, dann habt ihr wenigstens da nicht so einen hohen Kostenblock.
Jetzt bist du ja auch Architekt, und es ist ja ein Stück weit so, dass wir, wenn ich jetzt mal nach Hamburg reingucke bei uns, enormen Flächenleerstand haben, dass auch große Kunden von uns sich ganz, ganz stark verkleinert haben, weil es jetzt Desktop-Sharing gibt, weil es halt auch Flexdesk gibt, weil auch viele Unternehmen auf Coworking-Spaces zurückgreifen. Jetzt mal aus der Sicht des Projektentwicklers und Architekten, hat sich das nachhaltig verändert, oder ist das nur so eine kurzfristige Folge nach Wehen von Corona? Was glaubst du?
Ja, da sind wir so alle so ein bisschen mit angezogener Handbremse. Also ich habe ganz viele Gespräche geführt, irgendwie auch mit dem Bereich Personal, und die lechzen richtig danach nach solchen Konzepten. Ich hatte mit einer Frau gesprochen, wo verschiedene Niederlassungen zusammengezogen wurden, und wenn man natürlich dann auf einmal einen langen Weg hat, kann das, glaube ich, schon auch belastend sein, fürs Unternehmen dann ausreichend Fachkräfte zu finden, weil die Leute sagen, nee, ich will das nicht mehr, kein Bock, eine Stunde irgendwie zu pendeln. Und die Frau meinte dann zu mir, das wäre eigentlich super, wenn sie irgendwie im Norden, Süden, Osten, Westen von Berlin auch solche beide Standorte hätten. Das wäre ein absolutes Goodie. Nur leider ist es denn doch so, dass die Geschäftsführung noch lange nicht so weit ist. Mhm. Also man liest es ja jetzt auch seit in den letzten Wochen von großen Banken, wo der Chef gesagt hat, wir haben das Problem, Montag und Freitag ist hier tote Hose, und Dienstag bis Donnerstag ist die Fläche eigentlich zu klein. Und wir platzen aus allen Nähten, bitte verteilt euch, oder nee, ich verdonne euch jetzt dazu, dass ihr auch Montag und Freitag kommen müsst. Also da gibt es im Moment auch wieder so ein Umdenken. Ich glaube, das ist alles eine Frage der Zeit. Irgendwann werden die Unternehmen das auch verstehen, dass sie so nicht weitermachen können. Und meine Prognose wäre, die Headquarter werden noch aufwendiger eher, um halt auch einen Mehrwert zu bieten, dort auch mal hinzukommen, dass die Leute sich verbinden dort, dass sie zusammenarbeiten, strategisch vielleicht auch arbeiten, also nicht unbedingt so das Tagesgeschäft, und dann aber die meiste Zeit halt in sogenannten Satellitenstandorten arbeiten, und dort, wo sie halt wohnen. Es gab mal auch es gibt immer noch ein Konzept, nennt sich 1000 Satellites, das war nämlich genau das gleiche, von BASF ausgegründet. Die haben das als Startup entwickelt, haben gesagt, nee, nur für unsere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen von BASF machen wir so wie so 1000 Satelliten um unseren Hauptstandort, und dass die Leute dort zum Arbeiten gehen können. Im Prinzip so wie in beides. Und ich denke mal, dass irgendwann viele Unternehmen halt auch dahin gehen werden, das bei sich so zu integrieren. Ist, glaube ich, noch ein längerer, steiniger Weg. Vielleicht braucht es auch die nächste Generation dazu.
Ich glaube auch, ne? Das Bewusstsein versuche ich auch immer im Sachverständigenwesen zu etablieren. Wir verkaufen eigentlich keine Gutachten, sondern wir verkaufen unsere Lebenszeit. Also, weil die Gutachten, die wir verkaufen an sich, die haben dann, weiß ich nicht, zwischen 30 und 70 Seiten, keine Ahnung. Und das, worauf sie stehen, wir sind ja im Werkvertragsrecht, sind halt Centbeträge, ja. Was du aber wirklich verkaufst, ist ja das, was du in deinem Leben schon investiert hast zur Erlangung von Fachwissen, zur Erlangung von Erfahrungswissen. Und das bezahlst du ja. Und dazu gehört ja auch, wenn ich jeden Tag irgendwie eine Stunde, anderthalb Stunden in der S-Bahn sitze und erstmal ins Büro fahren muss. So. Und also in Hamburg ist ja im Moment die Diskussion ganz, ganz groß, dass man sagt, wir wollen es fördern, dass Bürostandorte zu Wohnzwecken umgewidmet werden, weil Hamburg natürlich auf der einen Seite auch ein riesengroßes Flächen- und Platzproblem hat, Ja, wir haben ja ein paar Satellitenstädte drumherum, wie zum Beispiel Buxtehude, klingt immer komisch vom Namen her, das ist da, wo die Hunde mit dem Schwanz bellen, sagt man. Und die haben zum Beispiel im Stadtrat öffentlich erklärt, wir können nicht mehr wachsen. Ja, also wir können nur noch im Bestand bauen, wir haben keinen Platz mehr. Und in Hamburg ist es halt dann so, dass man wirklich da sehr, sehr stark vorangeht. In Berlin ist das ein bisschen anders, ne? Da macht man sich, wir haben heute Morgen schon kurz drüber gesprochen, ja, fast jahrzehntelang Gedanken darüber, was man mit dem Tempelhofer Feld macht, ja, weil es so weitläufig ist. Das sind so Punkte, wo ich denke, vielleicht braucht's da eine nächste Generation. Kritiker sagen aber auch, Thema WeWork, ja, ist insolvent gegangen als großer Coworking-Anbieter. Das ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig, weil wir an so einer Schwelle stehen zwischen einer Generation, die das Leben zu schätzen weiß, und denen, die einfach das, die Toten Hosen haben ja gesagt, das Robotten quasi noch kennen. Was glaubst du? Wie nah sind wir da dabei, Neues zu schaffen oder auch nicht?
Ich glaube, da sind wir leider noch ein großes Stück weit von entfernt. Also wir stehen uns ja auch ständig selber im Weg mit Baurecht und den ganzen Regularien. Und die Konzepte sind da im Ausland, aber die Deutschen tun sich ja so schwer. Also wenn man jetzt ins Detail einsteigt für die Nerds, die TA-Lärm und die ganzen Typologien, die gehen halt einfach immer noch von Trennung aus. Es gibt das Gewerbegebiet, das Industriegebiet, es gibt das Wochenendhausgebiet, das Wohngebiet. Und das Einzige ist natürlich jetzt mit dem urbanen Mischgebiet MU, mhm. aber auch da denkt man sich ja, da wird einem immer 10 Argumente genannt, wieso es nicht funktionieren kann und nicht 5, wie es funktionieren kann.
Gibt es hier in Berlin ausgewiesene MU-Flächen? Ich habe ehrlich gesagt in meinem ganzen Sachverständigenleben, seit dem das etabliert wurde, das war ja das Bauland-Mobilisierungsgesetz, ne, das ist noch nicht ein einziges Mal in einem Flächennutzungsplan MU gelesen.
Ich muss zugeben, wir sind gar nicht mehr so sehr in Berlin unterwegs. Wir sind eigentlich nur noch in Brandenburg unterwegs. Und bei uns im Kreativquartier ist es so, da wurde aus dem MI ein MU gemacht.
Okay. Mhm.
Auch was die Verdichtung angeht, die Mischnutzung, auch was Lärm angeht. Bis dann halt die Nachbarn irgendwann vor der Tür stehen und sagen, nee, also das wollen wir jetzt eigentlich nicht. Es war doch eigentlich immer so schön ruhig, als wir hier so ein leeres Grundstück vor der Nase hatten.
Da gab es auch noch eins. Was ist das, dörfliches Wohngebiet oder was war das?
MD. Hm.
Genau, ja.
Nee, nicht MD, das ist das einzige mit drei...
WD?
Nee, irgendwas mit drei Buchstaben, oder?
Also Dorfgebiet ist MD, das weiß ich.
Ja, das weiß ich, aber im Rahmen des Bauland-Mobilisierungsgesetzes gab es noch, also ich werde das nachprüfen. Was ja auch dieses, ich sag mal, diese Verknüpfung von Gewerbe und Wohnen vorantreiben soll.
Also ein sehr gutes, leider negatives Beispiel ist halt Drei Linden. Das hat einfach von Anfang an nicht funktioniert, dann waren da irgendwie ein paar Großkonzerne, aber du hattest überhaupt keine Infrastruktur, du hattest irgendwie vielleicht einen Bus, der irgendwann mal gefahren ist, du hattest keinen Wohn, du hattest gar nichts, du hattest nur einen Autobahnanschluss. Und die Unternehmen gehen jetzt auch alle weg. Die haben es versucht, die haben sogar eigene Buslinien dann initiiert, um die Leute dorthin zu bekommen von Wannsee. Aber es war eigentlich zum Scheitern verurteilt. Und es ist halt auch einfach nicht schön, wenn du diese elenden Gewerbegebiete hast. Und früher hat man sich ja auch nicht gestört. Also die Leute wohnen ja auch gerne irgendwie am S-Bahn-Ring und das ist ja auch laut. Und früher hatte man ja auch irgendwie das Kleinhandwerk bei sich im Hof und alle finden das so pittoresk und sagen, oh nee, es ist ja toll, es ist ja so urban.
Ich finde es immer so schwierig, weil die meisten Leute wollen halt Erreichbarkeit oder kurze Wege, aber es darf dann keine Lärmbelästigung damit da sein. Ne? Schwierig. Hast du es rausbekommen?
Dörfliches Wohngebiet und zwar MDW. Das triggert mich die ganze Zeit, mein innerer Monk lässt das nicht zu, weil es das einzige in der Baunutzungsverordnung ist, das drei Buchstaben hat in der Abkürzung, das stört mich.
Zusammenmonieren.
Ja, also. Vielleicht dann nochmal den Faden zurückzuspinnen, ganz zu den Basics. Was sind für dich die wichtigsten Entscheidungspunkte am Anfang einer Karriere, einer Existenzgründung, sich für einen Coworking Space zu entscheiden, für ein Kreativhaus zu entscheiden. Was glaubst du, wie sollte die Struktur aussehen? Die Gedankenstruktur dazu?
Ich glaube, man muss sich erstmal Gedanken machen, was ist überhaupt irgendwie mein Businessmodell? Also, was will ich überhaupt? Also, ganz klassisch Produkt-Zielgruppe und brauche ich das stille Kämmerlein irgendwie oder brauche ich den Austausch, wer soll um mich herum sein, bin ich irgendwie Kultur- und Kreativwirtschaft oder brauche ich vielleicht einen Makerspace, weil ich irgendwie was herstelle. Und ich glaube, dann einfach ausprobieren. Also die Deutschen neigen ja auch dazu, irgendwie immer viel zu verkopft dran zu gehen, nicht einfach mal zu machen. Hm. Und dann einfach auszuprobieren und sagen, ich mache jetzt einfach mal einen Monat Probe für 79 Euro und setze mich immer einen Monat hin und guck mal, ob das zu mir passt. Und wir bieten ja sowieso auch an, einen Tag Probearbeiten. Und ich glaube, ich würde mal sagen, 95% kommen auch wieder bei uns.
Also ich glaube auch, ne, zu sagen, erstmal, was mache ich? Habe ich Kundenkontakt, habe ich keinen Kundenkontakt? Bin ich ein sozialer Mensch oder bin ich eher doch der Einzelkämpfer im stillen Kämmerlein?
Na und vielleicht auch, wie aktiv kommunikativ bin ich auch? Also ich sag mal, Telefon-Hotline zu betreiben wäre jetzt wahrscheinlich auch allen gegenüber nicht fair in der Coworking-Space, aber ich sag mal, wenn sich das im Rahmen hält, ihr habt ja auch extra dafür Bereiche, in denen telefoniert werden darf, in denen nicht telefoniert werden darf, dass es auch einfach für die Gemeinschaft angenehm ist.
Es gibt Besprechungsräume, ne, das Thema hatten wir ja auch gerade schon. Und einen großen Veranstaltungsraum, wo wir auch Ende Februar unser erstes Seminar hier, unsere Seminarpremiere feiern werden.
Es wird großartig.
Ja, und da auch da geht's ja witzigerweise ums Thema Kommunikation, ne? Also wir haben zwei Kommunikationsexperten da, die uns ein bisschen was erzählen werden über Argumentation und Manipulation. Also der quasi, wir haben das so ein bisschen gemünzt für den Sachverständigen vor Gericht, ja. Und auch da geht es um Kommunikation. Denn, frei nach Paul Watzlawick, man kann nicht kommunizieren. Und das nur dazu.
Ich will da nur eine Warnung aussprechen, alle, die sich dafür interessieren. Es gibt hier so unendlich viel Platz, was ich total schön finde. Aber ich habe Angst, dass es dann irgendwelche Rollenspiele geben wird. Die wird es geben, so wie du grinst.
Auf jeden Fall.
Natürlich. Also deswegen.
Mit Verkleidung.
Ja.
Mir ist noch eins eingefallen. Der Deutsche an sich neigt ja auch dazu, immer alles für sich zu behalten. Ständig hat er immer Angst, dass ihm irgendjemand anderes was wegnimmt. Die Idee klaut. Und dass man dann irgendwie den Kürzeren zieht. Ich habe ganz viele Bücher gelesen, so über Silicon Valley und auch über so die Arbeitsweisen und auch über die Denkweisen. Und es ist halt komplett anders. Die sagen, geh raus, erzähl es so vielen Leuten wie möglich, hol dir das Feedback. Und irgendeiner hat mir mal eine ganz schöne bildhafte Symbolik dazu genannt. Also der Deutsche mit dem Startup ist wie so ein Wal. Der taucht irgendwie ab. Dann die ganze Zeit unter Wasser, macht irgendwie sein Produkt und irgendwann taucht er dann auf und präsentiert alles. Und aber das ist halt eine Herangehensweise. Besser ist es eigentlich, wie so ein Delfin zu sein. Also immer wieder auftauchen, zu gucken, also einen Check zu machen, irgendwie vielleicht auch schnell rauszugehen mit einem Produkt, also mit dem MVP, dann wieder abzutauchen, wieder zu verbessern und die ganze Zeit. Und es ist halt viel, viel besser, das in einem Coworking-Space zu machen, wo du halt im Prinzip die ganze Community hast. Und du hast es gesagt eben, wir verkaufen ja auch unser Netzwerk und unser Wissen. Also wenn man mich fragt, also ich würde mal sagen, fast in 99% aller Fälle, kenne ich irgendjemanden, der vielleicht weiterhelfen kann, wenn ich nicht weiterhelfen kann? Oder kann sagen, hier komm, ruf den mal an oder ruf die mal an und die können dir sicherlich helfen oder sagen, was du tun kannst. Und das ist halt so wichtig. Und da ist es auch gut, wenn man vor Ort ist, also auch wie raus aus dieser digitalen Bubble. Obwohl wir, das kam so ein bisschen aus der Sache, wir hatten Nutzer, Nutzerinnen, die wurden dann irgendwie versetzt oder sind dann irgendwie weggezogen von Berlin nach Frankfurt. Und die meinen, es ist irgendwie so toll bei euch und ich würde gerne trotzdem auf das Netzwerk zugreifen. Und haben gesagt, okay, wir haben eine digitale Mitgliedschaft. Das ist, wenn, da hast du 3 Tagestickets im Monat, wenn du mal am Wochenende hier bist oder in der Woche beruflich. Und wir haben sogar ein Metaverse-Abbild unseres Space gemacht mit Gather. Das ist, hat so ein bisschen so diese Videospiel-Ästhetik, so aus den 80ern, 90ern.
Cool.
Und da kann man mit so einem kleinen Avatar dann irgendwie rumlaufen und wir haben das im Prinzip komplett 1:1 nachgebaut. Und das Schöne ist, wenn man dann rumläuft mit seinem Avatar, man kann auch in die Küche gehen und wenn 2 Avatare sich dann treffen in diesem Gather-Space, wird automatisch eine Videokonferenz gestartet. Und weil ich hatte in Potsdam, hatte mich einer gefragt, ja, hat so 10, 12 Leute, die sind überall verteilt, teilweise auch in Berlin, kommen aber natürlich auch nicht nach Potsdam, weil sie keine Lust haben. Und er sitzt jetzt da alleine in so einem Technologiezentrum und wollte eigentlich bei uns im Kreativquartier eine Fläche anmieten. Und meine ich so, naja, ich bin mir nicht so sicher, ob das richtige Modell für dich ist. Dann sitzt du doch da auch wahrscheinlich wieder alleine. Wie macht ihr das denn jetzt? Naja, wir haben so Zoom-Konferenzen. dann habe ich ihm das mit Gather gezeigt und er war so begeistert und die haben das jetzt bei sich komplett eingeführt. Das ist halt nochmal so ein Zwischending, der halt auch richtig gut funktioniert. Ich glaube, bis 25 Mitarbeiterinnen ist es auch kostenlos. Dann können ja diese ganzen Avatare rumwuseln. Man kann sich auch richtig an einen Schreibtisch setzen. Dann bekommt man auch Sachen nicht mit. Man kann sich irgendwie in der Teeküche treffen. Wir haben bei uns den Aufzug haben wir umfunktioniert in einen Besprechungsraum für Elevator-Pitches. Und wo dann halt, wenn man sich da an so einen Besprechungstisch setzt, wird halt eine Videokonferenz mit allen gestartet. Und da sind wir gerade so mal so ein bisschen am Ausprobieren und suchen auch noch Testpersonen. Vielleicht ist es ja auch was für euch.
Für das.
Jetzt gibt es gerade ein Feuerwerk in meinem Kopf.
Ja, tatsächlich. Ich glaube, das war ganz viel Input. Ich habe da auch jetzt eine Idee. 1-200.
Aber wir haben die gleiche, ich sehe das schon.
Ja, ja, natürlich. Ich würde sagen, das habe ich schon so häufig gesagt, am liebsten würde ich ja sagen, wir kommen wieder, sondern wir gehen gar nicht erst, aber das wird leider nicht möglich sein. Aber wir kommen auf jeden Fall wieder. Also wir kommen definitiv im Februar wieder. Patrick ist ja jetzt schon der Meinung, dass wir nicht anders mehr arbeiten können als an diesen. Er hat ja auch recht. Wirklich, also das ist dermaßen cool. Ja, ich will gar nicht mehr mein kleines Standmikro zurück. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Vielen, vielen lieben Dank für deinen ganz, ganz viel wertvollen Input.
Ich habe zu danken.
Kurzer Aufruf an alle, wenn das für dich okay ist, würden wir natürlich sehr gern bei den Shownotes auch mal einen Link zu deiner Website mit weitergeben, worüber man auch dann mal einen Probetag oder einen Flextest mal buchen kann, weil ich hoffe einfach mal, dass wir natürlich auch Hörer in der Großstadt haben, in der Großstadt ist Blödsinn, in der Hauptstadt.
In der großen, bösen Stadt.
In der großen, Big City Life und so. Ja,
das machen wir jetzt auch.
Oh, definitiv. Ihr alle draußen, eine wundervolle Woche. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei wart und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Danke, tschüss.
Ciao.
Euer Immomarkt to go. Kompaktes Immobilienwissen für diese Woche. Die Europäische Zentralbank hat zum zweiten Mal in diesem Jahr den Leitzins gesenkt. Diese Maßnahme ist eine Reaktion auf die rückläufige Inflation und stellt eine Neuerung in der Geldpolitik dar. Kreditgeber hatten diese Maßnahme bereits eingepreist. Der zentrale Einlagezins, den Banken für die Verwahrung überschüssiger Gelder bei der Notenbank erhalten, wurde um 0,25 Prozentpunkt, also 25 Basispunkte, auf nunmehr 3,5% gesenkt. Die aktuellen Inflationsdaten lagen im erwarteten Bereich. Die Währungshüter erhoffen sich von der zweiten Leitzinssenkung seit Juni positive Impulse für das Wachstum. Dies würde sowohl Unternehmen als auch Privatpersonen erleichtern, bei günstigeren Krediten zu investieren. Das war euer Immomarkt to go. Wir freuen uns ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei wart bei einer neuen Folge Sachverstand mit Herz, wertvoll wachsen.